Ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt und am allerliebsten hätten wir eine riesige, riesige Party mit euch gefeiert. Aber in diesen wilden Corona-Zeiten haben wir gedacht, machen wir lieber ein paar coole Podcasts. Und heute haben wir den The One and Only Philipp Deprieux am anderen Ende. Und das ist was ganz Besonderes, weil normalerweise interviewt er ja immer alle. Und heute hat er die Chance, mal selber was zu sagen. Lieber Philipp, ganz herzlich willkommen.
Lieber Alex, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und natürlich Happy Birthday. Ich erspare euch allen jetzt die Singerei, aber ihr seid wirklich das Backbone des Startup-Business, der Startup-Finanzierung in Deutschland. Und ich bin total happy, dass ihr da seid und mit so einer Power hier wirklich auch das Startup-Business befeuert und auch täglich weiter beflügelt. Großartig.
Philipp, vielen Dank. Vor lauter Lob habe ich jetzt fast meine erste Frage vergessen. Philipp, du hast ja einen sehr guten Überblick, nicht nur über die Zeit, sondern auch vor allen Dingen die Breite, weil du ja mit ganz vielen Leuten redest. Ganz ehrliche Einschätzung, die letzten 15 Jahre Startup-Ökosystem Deutschland. Was lief gut, was lief nicht gut?
Ja gut, also ich glaube, dass euer Kernthema hätte wahrscheinlich deutlich besser laufen müssen. Ne? Das ist das Thema der Finanzierung, also um da direkt mit den großen Herausforderungen wirklich anzufangen. Also wenn man wirklich schaut, wo die großen Finanzierungen herkommen, ja, dann sind das natürlich die großen Player im Ausland, ja, vor allem die Amerikaner, die dann in großen Anschlussfinanzierungsrunden, die dann auch, sage ich mal, zweistellig und dreistellig im Millionenbereich dann auch sein können, ja, also mal von Exit-Szenarien ganz zu schweigen, ja, da sind ja auch die Asiaten am stärksten und auch die Amerikaner am stärksten, ja, dass da natürlich sehr, sehr wenig Finanzierungsrunden wirklich in Deutschland gemacht wurden, ja, also das heißt, das Thema Großdenken, ich denke auf der einen Seite vielleicht auch von Entrepreneur-Teams, die wirklich, also männlich-weiblich, die hier wirklich starten, aber auf der anderen Seite auch von der Finanzierungsseite. Ich glaube, das hätte deutlich besser laufen müssen. Ja, natürlich, wenn du jetzt auch, sage ich mal, die unterschiedlichen Business dir anschaust, also B2C, B2B, wir sind ja in beiden Bereichen auch aktiv und da habe ich auch einen guten Blick drauf. Ja, dann sind natürlich, dann hätten wir natürlich da, was B2C-Geschäftsmodelle angeht, wahrscheinlich auch nochmal deutlich innovativer in Deutschland sein können. Also ich glaube, dass da die Amerikaner uns natürlich im Fußball, um beim Fußball zu bleiben, da in der 93. Minute jetzt irgendwie auch gefühlt 11-1 im Fußball geschlagen haben. Ja, B2B sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ja, also da haben wir ja auch wirklich starke Startups in den letzten Jahren auch gesehen und die kommen ja auch mehr und mehr und vor allem die Wirtschaft transformiert da ja auch sehr, sehr stark. Ja, trotzdem müssen wir da natürlich aufpassen, dass wir da nicht durch unsere sehr stark technisch orientierte Denke, ja, und durch, sage ich mal, eine fehlende Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch durch das fehlende große Big-Picture-Denken, was die Finanzierung angeht, dass wir da nicht wieder unsere guten Dinge eben nicht finanziert kriegen oder nicht gestartet kriegen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn sie validiert sind und wenn sie gut sind, dass sie dann auch wieder abwandern. Ne? Also genau, ich glaube, das ist mal so mein Blick drauf. Also was ich natürlich ganz positiv sehe, ist so das Thema, ne, also Startup-Verband, die ja da jetzt auch ziemlich stark gerührt haben die letzten Jahre, jetzt auch mit Christian Miele ja jemanden da ja auch an der Spitze haben, also auch wenn man sich das Board dort anschaut, ja, auch wirklich mit Menschen, die da sich auch gut in unterschiedlichen Bereichen auskennen und die auch gute Multiplikatoren sind, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch positiv zu erwähnen. Und ich glaube, was noch natürlich eine weitere große Herausforderung ist, ist das Thema Bildung. Ja, also du weißt ja auch, wie das ist. Mhm. Ne? Also du kommst halt aus einem gewissen Elternhaus und hast da vielleicht auch einen Background. Ja, und wenn du da natürlich jetzt klassisch vielleicht aus einem Beamten- oder Beamtinnenhaushalt kommst, ja, und du bist halt in einem klassischen Schulsystem drin, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich exponentiell geringer, ja, dass du da als irgendwie Entrepreneur oder Start-Upper oder wie auch immer rausgehst, ja, als wenn du vielleicht aus einer Unternehmerfamilie kommst. Ne? Und ich glaube, das ist das, was wir in Deutschland auch, also eine der größten Changes, die wir auch schaffen müssen, das ist natürlich der Change im Ausbildungssystem, also nicht nur von den Dingen, die wir lehren und wie wir es lehren, also Bulimie lernen, irgendwie auswendig lernen, auskotzen, vergessen, ja, sondern vielmehr, auch wie die Amis das machen, ne, Case Study basiert, vielmehr praktisch, auch, sage ich mal, viel näher an der Wirtschaft dran und natürlich und natürlich auch, sag ich mal, rund um Themen wie, ich sag mal, Mut, Kreativität, aber vor allen Dingen auch irgendwie Sozialkompetenz, Kommunikation und Teaming. Das muss, glaube ich, viel stärker in die Schule, aber auch in die Ausbildung, beide für eine Ausbildung und auch natürlich in die Universitäten rein. Ja, und wenn wir das natürlich schaffen, ja, dann glaube ich, da sind wir da schon mal auch deutlich besser aufgestellt. Aber das ist natürlich bei dem System, was wir haben in Deutschland, natürlich sehr herausfordernd, weil es eben sehr dezentral ist und weil doch da in der Regel doch noch doch noch Menschen entscheiden, die das eben auch noch nicht so hier noch nicht so geblickt haben. Ja.
Ich habe nochmal zwei weitere Herausforderungen, Issues, Challenges, die du nicht erwähnt hast und hätte gern deine Meinung, aber vielleicht auch gleich Lösungsvorschläge dazu. Und zwei Punkte, und zwar auf der Exit-Seite. Wir hatten im letzten Jahr, 2019, noch vor der Corona-Krise, hatten wir 4 Börsengänge in Deutschland, Schweden 40. Zusätzlich sehen wir super, super wenig Exits, die nach Deutschland gehen. Über 100 Millionen Exits sind es vielleicht 20, vielleicht 30 in den letzten 20 Jahren. Wir beim HTGF machen dieses Jahr zwischen 15 und 20 Exits. Ein einziger geht nach Deutschland. Verschlafen wir sozusagen, jetzt Startup haben wir aufgeholt, die Szene hat sich sehr belebt, aber verschlafen wir nicht sozusagen den Lauf über die Ziellinie, den Börsengang und den Exit nach Deutschland? Sind wir da, die deutsche Industrie, pennt die da? Was ist da los?
Ja gut, also die Frage ist ja, also mein großes Thema ist ja das Thema Saturiertheit, das kennst du ja auch von mir, ne? Das sind ja auch ständig Fragen, die in Change Rider kommen und auch ziemlich viele Messages von mir, also ich glaube, wir sind da natürlich in der Industrie, wenn ich jetzt klassisch unsere deutsche Industrie anschaue, natürlich noch sehr zufrieden. Corona hat das ein bisschen geändert, ne? Also wir sitzen da natürlich in unseren oder die CEOs, männlich, weiblich, meistens männlich, sitzen da auf ihren Plüschsofas und sind da tief eingesunken und sind ja happy, weil seit 10, 15, 20 Jahren Wachstum und die Bude läuft und alle großen Krisen überstanden und irgendwie Kerngeschäft funktioniert ja irgendwie auch noch, ja. So, und da ist natürlich die Frage, okay, gehe ich da jetzt irgendwie in einen Startup-Bereich rein, investiere ich früh oder eben spät oder beteilige ich mich eben da substanziell an, sage ich mal, großen neuen Geschäftsmodellen, ja. Also ich glaube, das ist das eine, dass da wahrscheinlich noch sehr stark die Selbstzufriedenheit herrscht, zum einen, und zum anderen man natürlich jetzt auch selber mit sich beschäftigt ist. Ne? Also schau dir jetzt auch aktuell die Corona-Zeit an, da ist man natürlich auch eher vielleicht in Liquiditätskrisenthemen, im Krisenmodus, aber vor allen Dingen auch im Modus, okay, krass, ich muss erstmal digitalisieren, ich muss erstmal gucken, dass ich meine Mitarbeiter digitalisiere. Ja, da bin ich ja noch gar nicht an der Kundenschnittstelle dran. Also das ist, wenn du so, glaube ich, die klassische Industrie siehst, glaube ich, wirklich in der Breite wirklich ein großes Thema. Und was man natürlich nicht vergessen darf, das ist ja mein Ausspruch, bin ich ja auch oft für kritisiert worden, ne? Also wenn so Corporates und Industrie und Startups zusammenkommen, ist ja so ein bisschen wie Nord- und Südkorea an einem Tisch, ne? Ich sage ja nie, wer ist, und es soll ja auch nur zeigen, dass da natürlich einfach eine ganz unterschiedliche DNA an den Tisch kommt, ne? Und das natürlich zusammenzubringen und da natürlich aus 1+1 nicht 2 zu machen, sondern 5, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und es hat ja auch dann dort wieder viel mit Mut zu tun. Ja, und wenn du natürlich die CEOs männlich, weiblich da draußen siehst, ja, die natürlich eigentlich mutig sein sollten, da muss man wieder gucken, was haben die wieder für eine Incentivierung, was haben die wieder für ein Bonussystem, wovon hängt das Gehalt ab, die Shareholder wollen dann auch wieder kurzfristig die Dividende gezahlt haben. Ja, du, und wenn du da natürlich einen Riesenschluck aus der Investmentpulle nimmst, ja, wenn du da einen Riesenschluck aus der Innovationspulle nimmst, ja, und da vielleicht auch erstmal gar nicht so den Fokus drauf hast, hey, okay, und morgen sind wir dann damit profitabel, sondern vielleicht erst in 2, 3, 4, 5, 6 Jahren, muss man sich natürlich auch fragen, hey, ich dann als CEO von einem großen DAX-Player mit einem 3-Jahres-Vertrag, soll ich das überhaupt machen? Ja, also spielt das überhaupt in mein Incentive-System ein? Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem in Deutschland, also gerade das Thema Incentivierung, Management-Boni und auch Mut und natürlich Langfristigkeit hat man jetzt bei Familienunternehmen besser gelöst, weil da geht es natürlich um Generationen, aber das ist natürlich auch, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, speziell in Deutschland, dass die Manager da und Managerin natürlich eher auf ihr Jahresgehalt und Jahresboni und Jahresziele schauen und weniger auf das, wie das Geschäftsmodell und wie innovativ man eben in 2025 oder 2030 ist und ob es da überhaupt noch das Unternehmen gibt. Ja, siehe auch bei.
Jetzt haben wir viel über Probleme geredet, wir kennen die. Du wirst erhört, du wirst Bundeskanzler. Was sind die drei Dinge, die du anpackst und veränderst?
Ja gut, also ich glaube, das erste ist wirklich das Thema Bildung. Also ich habe es eben schon mal gesagt, ne? Also ich würde das Schulsystem komplett reformieren. Ja, ich würde also ich sag mal, Entrepreneurial Working Wirtschaftstag einführen, ja, schon auch sehr, sehr früh. Ja, dass man wirklich sagt, okay, man arbeitet da sehr, sehr nah an der Wirtschaft, in der Wirtschaft dran. Ich würde die Lehrer dahingehend umschulen, natürlich auf Digitalisierungsthemen ab der Mittelstufe, dass die natürlich auch, ich sag mal, digitalen Führerschein machen und natürlich die Digitalgeräte besser bedienen können als die Kinder und dann natürlich Themen in Sachen Cybermobbing und Quellenresearch und Fake News dann natürlich an die Kinder wirklich auch weitergeben können. Aber vor allen Dingen, sag ich mal, das Curriculum so umstellen, dass halt eben unsere Kinder kreativer werden, mutiger werden, empathischer werden, besser kommunizieren können und auch bessere Teaming-Skills bekommen. Also das wäre sozusagen das Erste. So, das Zweite, was ich machen würde, wäre natürlich so Themen anzugehen, hat jetzt nichts mit Startup-Business zu tun, ja, aber gerade das Thema Altersarmut, ja, das auch mit dem Thema auch Bildungsungleichheit wirklich zu schauen, okay, wie kann ich eigentlich Kinder aus, sage ich mal, vielleicht Brennpunkthaushalten, ja, wo wie kann ich die nochmal besser fördern, wie kann ich die, sage ich mal, auch nochmal in andere Bildungsstätten bringen, ja, dass die also sozusagen die extra mal diese brauchen, dann auch nochmal bekommen und natürlich hier ein Rentner, der irgendwie 30, 40 Jahre irgendwie eingezahlt hat, dann nicht irgendwie mit 630 Euro irgendwie da durchs Alter kommen muss. Also das sind natürlich, sage ich mal, sehr, sehr große Themen, die da natürlich anzupacken sind. Und ich würde, wenn ich wahrscheinlich Bundeskanzler wäre, würde ich wirklich eine Digitalisierungsoffensive starten. Ne? Ich würde schauen, dass ich wirklich sehr, also exponentiell große Fördertöpfe kreiere, die vor allen Dingen auch der Wirtschaft und den Startups wirklich helfen, sehr, sehr früh mutig in diverse Themen reinzugehen. Ja, ich würde, ich sag mal, Entrepreneurprogramme ins Leben rufen, wo eine gewisse Grundsicherung, so eine Art, ich sag mal, Grundeinkommen wirklich auch über mehrere Jahre für Menschen geschaffen wird, die an besonderen innovativen Themen wirklich arbeiten, ne? Dass die also das Thema Wohnung und Geld und Ernährung und so, dass sie sich irgendwie das Mittel leisten können, dass sie das erstmal aus dem Kopf haben und sich wirklich voll fokussiert auf die Themen entsprechend konzentrieren können und vor allen Dingen für die Wirtschaft auch Fördertöpfe geben, wo ich sage, hey, das sind jetzt Förderungen wirklich im Bereich neue innovative Geschäftsmodelle, im Bereich Disruption, im Bereich wirklich Talentaufbau, um wirklich zu sagen, hey Leute, kommt mal aus der inkrementellen Innovation raus, da sind wir, glaube ich, gut in Deutschland, dass wir sagen, wir machen unsere Produkte noch ein bisschen schneller und ein bisschen günstiger und ein bisschen effizienter, ja, und geht mal mehr Richtung Disruption. Also das wäre jetzt mal ad hoc, ohne Vorbereitung, wären das mal absolut so drei Themen, wo ich sage, da würde ich mal drauf fokussieren.
Ja, absolut perfekt. Philipp, als Unternehmer weißt du ja, klappt nicht immer alles. Unternehmer machen Fehler, scheitern. In Deutschland bemängeln wir die Fehlerkultur. Und Teil der Fehlerkultur ist ja auch, zu seinen Fehlern zu stehen, die auch, sag mal, zu benennen. Kannst du einen knackigen Fehler von dir mit uns teilen?
Ja, kann ich. Jetzt hätte ich dich gefragt, hast du 3 Stunden, dann habe ich noch ein paar mehr. Aber ja, ich kann dir eigentlich meinen größten Fail sagen. Ich war, du kennst ihn, glaube ich, schon. Ich war CEO von einem Kunststofffolienunternehmen, 17 Millionen Euro Umsatz, circa 300 Mitarbeiter, bin da sehr früh reingegangen. Ölbasierte Folie, schlecht fürs Klima und habe gesagt, hey Leute, wir brauchen irgendwie eine grüne Verpackungsfolie. Ja, die muss irgendwie besser für die Umwelt sein und ökologisch sinnvoll sein. So, und habe dann eben 100.000 Euro am Tisch gelegt, habe dann drei irgendwie Produktionsleiter, Forschungsleiter, Vertriebsleiter an den Tisch gerufen, habe gesagt, Leute, entwickelt mir mal eine Biofolie. Das ist ungefähr 15 Jahre her, die Geschichte. Ja, und dann, ich dachte halt, in 2, 3 Monaten ist das fertig. 3 Jahre später, 3 Millionen Euro später war sie halt fertig. Ne? Die weltweit erste kompostierbare Folie aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, produziert mit Ökostrom, klimaneutral gestellt, mit Wasserfarben bedruckt. Mega fancy Ding. Ja, wurde auch gefeiert, Lebensmittelzeitung, also wirklich auch weltweit. Carrefour, Sainsbury, Walmart kam auf mich zu, sagte, Wahnsinn, was ihr da habt. So, und ich habe unterm Strich eigentlich keine Folie verkauft, weil der Preis eben 5-mal so hoch war. Ja. Und was war mein Fehler, weil ich meine, der Markt ist jetzt voll geschwemmt von diesen Folienverpackungen, aber mein Fehler war, dass ich eben als perfektes Ingenieursunternehmen hier ein Megaprodukt gebaut habe, ja, was aber wirklich komplett an den Bedürfnissen vom Markt und auch an der Zahlungsbereitschaft vorbei entwickelt wurde. Also hätte ich Nutzerzentrierung gemacht, hätte ich festgestellt, eine vollflächig bedruckte Folie, selbst wenn man es darf, wird man die nie auf den Kompost werfen, sondern eher sagt man, hey, wir drucken mit Wasserfarben und die Folie besteht aus 20% nachwachsenden Rohstoffen. So, und das sind so die klassischen Themen, die ich auch übrigens bei Startups sehe und auch in der Wirtschaft sehr stark sehe und wo ich stark daraus gelernt habe, was ist das Problem am Markt, was ist der Schmerzpunkt, wie kann ich den schnell, also am besten morgen oder nächste Woche lösen. Ja, und eben dieser komplexen Ingenieursdenke, ich möchte was Perfektes machen, ich möchte was Komplexes machen, ja, da auch wirklich dann auch mal entgegenzuwirken. Das ist so meine Scheitergeschichte, ja.
Absolut. Und das Thema Preispunkt, Kosten ist ein Riesenthema, sehen wir regelmäßig im Portfolio. Perfekte Lösung, der Markt hätte es gern, aber nicht zu dem Preis und dann zack, scheitert. Philipp, ganz kurze Wortpaare. Du musst dich für eins entscheiden. Kannst auch was ganz anderes sagen. Berlin oder München?
München!
Startup oder Corporate?
Startup.
Gold, Bitcoin oder Amazon?
Gold.
Warum Gold?
Ja, ich bin da auch den Teilen ganz konservativer. Also Amazon kann ich dir nur sagen, witzige Geschichte, ich bin ja auch bei EY. Ich kann mit Amazon nichts machen, ja, und auch gar nicht investieren, weil EY die prüft. Also sofort ein Independence-Thema, deswegen schon nicht Amazon. Bitcoin würde ich sagen, bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, und Gold ist was, sage ich mal, kannst in Händen halten, ne, wird es auch in irgendwie, ist endlich, wird es in 10, 20, 30 Jahren noch geben. Also das ist so, also ich als Crazy Guy hab da gerne auch was total Konservatives, Traditionelles.
Ja, zur Portfolioabsicherung sicher kein Fehler. Genau, ja. Gerade wenn man sonst sehr risikoreich und unternehmerisch unterwegs ist, sicher zu empfehlen. Letzte Frage, lieber Philipp, leider schon. Du triffst auf eine Gründerin und Gründer, die sagen, hey Philipp, ich will gründen, aber ich weiß nicht so genau und ich könnte ja auch einen sicheren Job haben, irgendwo in der Beratung oder beim Corporate. Was rätst du denen?
Ja, du, ich werde erstmal viele Fragen stellen, ne? Also ich frage ja immer so ein bisschen nach einem persönlichen Businessplan, ne? Also sage ich mal, die nächsten 2-3 Jahre, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwie Rücklagen geschaffen? Ja, guckt mir natürlich an, wo die herkommen, sind die irgendwie auch förderfähig, vielleicht in einem Exist-Programm und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich die große Frage, haben sie irgendwie schon eine Idee? Ne? Also ich mache den Leuten natürlich Mut und sage, hey, Entrepreneurship ist natürlich was Gutes, Selbstständigkeit ist was Gutes, aber du musst natürlich eben für dich selber sorgen und hast das Thema Krankenversicherung an der Backe und hast natürlich Themen an der Backe, dass du selber deine Buchhaltung machen musst und so weiter und so fort. Also ich weise hier natürlich schon auf die Themen hin. Da gibt es natürlich auch tolle Lösungen draußen, die man da auch schon in der Digitalisierung auch nutzen kann. Ja, aber ich bin eigentlich sehr stark Fragen unterwegs. Also du wirst von mir nie erleben, dass ich dann den Menschen sage, hey, also Entrepreneurship, Selbstständigkeit ist das Geilste, mach es einfach. Es hängt einfach sehr stark von den Typen ab. Und sind sie auch, ich sag mal, risikofreudig, ja, oder sind sie halt wirklich die absoluten Absicherer? Ja, haben sie vor allen Dingen auch schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Scheitern und mit dem Gründen? Ja, haben sie auch andere Mentoren sozusagen, das könnte ja auch ich sein, ne, oder wer auch immer, ja, die ihnen dann auch helfen? Also ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr stark im Fragenmodus unterwegs und ich freue mich natürlich immer, wenn ich diese Frage, übrigens heute Morgen war ich einen Kaffee trinken und ich habe genau, hat mir ein junges Mädel mit 22 Jahren hat mir genau diese Frage gestellt, hey, ich will mich ja eigentlich selbstständig machen und da haben wir dann eine halbe Stunde über dieses Thema gesprochen.
Ja, oh, Wahnsinn. Also finde ich super, dass du da differenziert antwortest, nicht pauschal ja und auch anders sagen unsere vielleicht Elterngenerationen, die dann vielleicht pauschal Nein gesagt hätten, sondern eben differenziert ist nicht für jeden was, aber natürlich eher ermutigen. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deine super positive Energie. Es sprudelt aus dir raus und wir könnten die Sache natürlich noch sehr, sehr lange verlängern. Deine Change-Rider-Formate sind legendär und natürlich auch viel ausführlicher, aber wir werden sicher nochmal die Gelegenheit haben. Vielen Dank, Philipp.
Lieber Alex, vielen Dank auch an dich und dein Team und rock on. Alles Gute.
Jo, ciao.
Ciao.